Die Radio Wissen. Update.
Unser staatliches Komitee für nationale Sicherheit hat bestätigt, dass nach dem vorläufigen Stand der Ermittlungen der Selbstmordattentäter aus Kirgisistan stammt. Er hat die russische Staatsbürgerschaft.
Das hat der kirgisische Außenminister über den Bombenanschlag in St. Petersburg gesagt. So richtig klar sind die Hintergründe immer noch nicht, aber man weiß inzwischen etwas mehr. Darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
14 Tote, 49 Verletzte. Das ist momentan die Bilanz nach der Explosion gestern in der U-Bahn im Zentrum von St. Petersburg. Diese Frau war im Waggon, hat aber überlebt.
Ich sah erstmal einen hellen Blitz, dann wurde es dunkel. Und es entstand ein sehr unangenehm chemischer Geruch. Der Zug fuhr weiter, bis er die Station erreichte und wir versuchten dann irgendwie rauszukommen.
Es war eine selbstgebaute Bombe, die der Attentäter vermutlich in einem Rucksack oder unter der Jacke in die Bahn geschmuggelt hatte. Die russischen Ermittler haben auch mitgeteilt, dass sie wissen, wer es war. Ein 22-jähriger Mann mit russischem Pass, geboren in Kirgisistan in Zentralasien. Und zwar in einer Region, in der sich einige Kirgisen schon Dschihadistengruppen angeschlossen haben, auch der Terrormiliz IS. Der Mann starb laut den Ermittlern bei der Explosion. Auch eine zweite Bombe in der Metro hat demnach er gelegt, sie wurde aber entschärft. In den Sprengsätzen waren Metallteile, um noch mehr Schaden anzurichten. Der Chefredakteur der Zeitung Nezavissimaya Gazeta hat eine Vermutung zum Motiv.
Ohne Zweifel ist das eine Reaktion auf das russische Vorgehen in Syrien. Die Terroristen haben so Wladimir Putin und seiner Stadt gezeigt, dass er, selbst wenn er da ist, nicht die Kraft hat, seine Menschen zu schützen.
Auch der IS hatte schon zu Anschlägen in Russland aufgerufen. Präsident Wladimir Putin ist bisher erstaunlich still zu dem Vorfall. Und er könnte sich unangenehme Fragen gefallen lassen müssen. Er hat in den letzten Jahren den Inlandsgeheimdienst FSB ausgebaut. Einem Zeitungsbericht zufolge war der mutmaßliche Attentäter schon länger im Visier der Behörden, wegen Verbindungen zu radikal-islamischen Gruppen. Er stand sogar unter Beobachtung. Warum konnte er also Sprengstoff kaufen und einen Anschlag verüben?
Was sonst noch wichtig war?
Der Druck aus Deutschland hat gewirkt. Nachdem die Bundesregierung gebeten, aufgefordert und an alte Zusagen erinnert hat, hat es geklappt. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel hat im Gefängnis nahe Istanbul hohen Besuch bekommen vom deutschen Generalkonsul in der Türkei.
Es geht Herrn Yücel, den Umständen, entsprechend gut. Was für ihn nach wie vor immer noch belastend ist, ist die Einzelhaft.
Das erklärte der Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth. Er nannte das Thema eine der
großen Bewährungsproben in den deutsch-türkischen Beziehungen.
Yücel sitzt seit 7 Wochen in U-Haft, weil die türkische Regierung ihm unter anderem Terrorpropaganda vorwirft. Er weist das zurück und sagt, er habe nur seine Arbeit als Journalist gemacht. Aus dem Gefängnis übermittelte der Weltkorrespondent eine Botschaft an seine Unterstützer.
Hallo Welt, hallo Flörsheim. Da ich keine Briefe schreiben darf, übermittle ich diese Nachricht mündlich über meine wunderbaren Anwälte. Auch wenn ich weiterhin in Isolationshaft gehalten werde und auch wenn das faktische Briefverbot fortbesteht, dringt die vielfältige Unterstützung, die Sie mir und meinen in der Türkei inhaftierten Kollegen zukommen lassen, bis hierher durch. Dafür meinen großen herzlichen Dank.
Auch die Bundesregierung findet die Vorwürfe gegen Yücel haltlos. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ihn dennoch quasi zum Staatsfeind erklärt.
Die hatten einen Agenten und Terroristen einen Monat lang in der deutschen Residenz versteckt und den will die deutsche Kanzlerin zurückhaben. Sie sagt, lasst ihn doch frei. Ich habe gesagt, bei uns sind die Gerichte unabhängig.
Bei aller Kritik an der Türkei, den erlaubten Besuch sehen deutsche Politiker positiv. Etwa Roderich Kiesewetter. Er ist für die CDU im Auswärtigen Ausschuss.
Wir werten das jetzt erstmal als eine Geste der Türkei. Wir erwarten, dass unser Konsul täglich besuchen kann, wenn es gewünscht wird, dass Angehörige ihn besuchen können, dass er aus der Einzelhaft entlassen wird. Ich denke, dass hier eine ganze Menge zu tun ist. Die Türkei hebt Freiheiten auf, die für uns Europäer selbstverständlich sind. Und da können wir nicht einfach zuschauen.
Bei all dem darf man aber nicht vergessen, Yücel ist nicht der Einzige. Schätzungen zufolge sitzen zurzeit mehr als 100 Journalisten in der Türkei in Haft.
Wenn es stimmen sollte, dass es wieder einen Giftgasangriff durch das Regime von Assad in Syrien gegeben hat, dann ist das ein Kriegsverbrechen. Eines der schlimmsten Kriegsverbrechen, die man begehen kann.
Das sagt Außenminister Sigmar Gabriel. Aktivisten hatten ein Video veröffentlicht, das nach einem Luftangriff in der Provinz Idlib Menschen mit typischen Giftgassymptomen zeigt. Menschen, die sich übergeben mussten und mit Schaum vor dem Mund. Fast 60 Menschen seien getötet worden. Eine unabhängige Bestätigung gibt es bisher nicht. Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen will die Vorwürfe prüfen. Die syrische Armee sagte, sie habe keine Angriffe in der Region geflogen. Wenn es sich um einen Giftgasangriff des Regimes handelt, meint Gabriel.
Das zeigt aber auch, dass Assad auf Dauer nicht derjenige sein kann, der die Kontrolle in Syrien hat. Sondern wir müssen diesen Prozess Verfassung, Wahlen, Reconciliation ohne den zu schützen, der für fürchterliche Verbrechen verantwortlich ist.
Erst im März hatten UNO-Ermittler der syrischen Regierung vorgeworfen, im Kampf um Aleppo Chlorgas eingesetzt zu haben. Wieder einmal, muss man sagen. Denn laut einer internationalen Untersuchung hat sie das vorher auch schon getan. Aber auch die Terrormiliz IS hat vermutlich Chemiewaffen in Syrien eingesetzt. Die Berichte machen zum Anfang der internationalen Syrien-Konferenz in Brüssel umso deutlicher, wie dramatisch die Lage im Land ist. Bei der Konferenz soll es nicht wie bei den Beratungen im kasachischen Astana um eine militärische Lösung gehen, sondern vor allem darum, wie den Menschen dort geholfen werden kann. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erinnert daran, wie viele das sind.
Dieser Konflikt geht gerade in sein 7. Jahr. Wir haben es mit 13,5 Millionen Menschen zu tun, die in Syrien humanitäre Hilfe benötigen. Über 6 Millionen sind im Land auf der Flucht, 5 Millionen Flüchtlinge werden in der erweiterten Region beherbergt.
Aktivisten und Reporter melden, dass es in Idlib einen zweiten Luftangriff gab. Demnach wurde das Krankenhaus, in das die Opfer des ersten Angriffs gebracht wurden, mit Raketen beschossen. Wenn der nächste 50-Euro-Schein in eurer Hand seltsam aussieht, keine Sorge, das ist der neue. Nach einem überarbeiteten 5er, 10er und 20er haben sich die Notenbanken jetzt die inzwischen meist gefälschte Banknote vorgenommen. Dramatisch anders ist die Optik nicht, die Farbe und die Motive sind ähnlich, aber ein neues Porträtfenster wird durchsichtig, wenn man den Schein gegens Licht hält. Darin erscheint die griechische Mythengestalt Europa. Und die aufgedruckte 50 wechselt die Farbe. Übrigens nicht traurig sein, wenn ihr das nächste Mal am Automaten noch einen alten 50er bekommt. Die Scheine werden erst nach und nach ersetzt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der neue verbesserte 50-Euro-Schein ist auch im Netz ein Thema. Theo M. fragt sich bei Welt.de, was kostet eigentlich die Umstellung des neuen Scheins? Würde mich nicht wundern, wenn Produktion und Verteilung mehr kosten, als ursprünglich Schaden verursacht wurde. Jojo meint, der ehrgeizige Fälscher wird das nicht lange auf sich sitzen lassen. Frank Schrader kommentiert bei Facebook, hieß es damals nicht bei der Einführung, dass die 9-Euro-Scheine fälschungssicher seien? Bei Spiegel Online kommentiert Jucken, ich finde die Reihenfolge der Einführung der neuen Scheine fragwürdig. Hätte man nicht erst mit dem am häufigsten gefälschten beginnen können, also dem 50er? Ibe M. findet, der Schein erinnert an eine zu dick, zu grell und bunt geschminkte alte Dame. Sie hat nicht gemerkt, dass sie nicht mehr attraktiv ist, hält die mitleidigen Blicke für Bewunderung, aber ihre Zeit ist abgelaufen. Und Mario Toriani twittert, ab heute gibt es die neue 50-Euro-Note. Pessimisten in der EU fragen, lohnt sich das noch?
Was noch wichtig wird.
Heute Abend werden Politikinteressierte in Frankreich wahrscheinlich den Fernseher anmachen. Dort läuft gut 2,5 Wochen vor der Präsidentschaftswahl die TV-Debatte der 11 Kandidaten. Top-Thema: Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Favoriten für die erste Wahlrunde sind der sozialliberale Emmanuel Macron und die Kandidatin der rechtsextremen Marine Le Pen.
Und sonst in der Welt?
In Ägypten sollen 2000 weibliche Imame die Erlaubnis zum Predigen in Moscheen bekommen. Das hat das Ministerium für religiöse Angelegenheiten in Kairo angekündigt. 140 weibliche Imame haben die Lizenz schon. Die gilt aber nur für den Bereich in der Moschee, in dem Frauen abgetrennt von Männern beten dürfen. Um sich für den Job der Imamin zu qualifizieren, mussten die Predigerinnen Prüfungen in Koranlehre und der sunnitisch-islamischen Rechtsprechung bestehen. Ihre Aufgabe ist es, muslimische Frauen in moderatem Islam zu unterrichten. Die Regierung unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi will mit diesem Schritt der zunehmenden Radikalisierung von Frauen entgegenwirken. In den Niederlanden haben Politiker, Polizisten und Fußballer gegen schwulenfeindliche Gewalt protestiert, indem sie Händchen hielten. Der Hintergrund: in Arnheim an der Grenze zu Deutschland wurden am Wochenende zwei schwule Männer von mehreren Jugendlichen zusammengeschlagen. Wer wen zuerst angegriffen hat und aus welchen Motiven ist noch unklar. Die beiden Männer sagen, sie seien ohne Grund angegriffen worden. Das hat eine niederländische Journalistin dazu gebracht, alle Männer des Landes zu einer Solidaritätsaktion aufzurufen. Sie sollen Hand in Hand auf die Straße gehen. Spitzenpolitiker wie Eurogruppenchef Jerome Dijsselbloem sind diesem Aufruf gefolgt, außerdem Schulklassen, Fußballmannschaften und viele andere. Auch männliche Mitarbeiter der niederländischen UNO-Vertretung in New York ließen sich dabei fotografieren, wie sie händchenhaltend über einen Zebrastreifen gingen. Eine einzelne japanische Erdbeere für umgerechnet 20 Euro. Oder eine malaysische Durianfrucht für 72 Euro. Das sind ganz normale Verkaufspreise auf dem Obstmarkt in Hongkong. Denn dort geht gerade der Trend zu teurem Obst aus Übersee. In Hongkong selbst kann man kaum Obst anbauen und viele Hongkonger halten importiertes Obst für frischer als das vom chinesischen Festland, wo viele Pestizide und Düngemittel eingesetzt werden. Einige denken sogar, dass das Obst auch dann noch frischer ist, wenn es von weit her importiert wird, zum Beispiel aus den USA. Dabei spielt der hohe Preis keine Rolle. Eher im Gegenteil, manche Hongkonger sind sogar stolz darauf, so viel Geld für Obst auszugeben. Schön verpackte Früchte sind auch beliebte Luxusgeschenke.
Wissensnachrichten. Wenn man ins Netz schaut oder in die große Weltpolitik, dann kann schnell mal der Eindruck entstehen, wer so richtig eklig zu seinen Mitmenschen ist, der setzt sich auch durch. Nett sein bringt einfach nichts. Das war auch die These eines internationalen Teams von Sozialforschern. Die haben ein Experiment dazu gemacht, wie wir uns verhalten. Katrin Sielke aus unseren Wissensnachrichten. Was genau mussten die Teilnehmer da machen?
Die neue Studie beruht auf einem bekannten Sozialexperiment aus der Spieltheorie, das Prisoner's Dilemma aus den 50er Jahren. Zwei Gefangene werden beschuldigt, zusammen ein Verbrechen begangen zu haben. Und jetzt haben die Sozialforscher 150 Studenten in einen Gerichtsprozess hineinversetzt. Und dann kam es zum Verhör, in dem der einzelne Angeklagte mehrere Möglichkeiten hatte, strategisch auszusagen.
Das heißt, er konnte den anderen verpetzen oder dicht halten, ne?
A konnte gegen B aussagen und B damit belasten. Sagen wir mal Adam gegen Birgit. Adam profitiert in diesem Szenario als Kronzeuge und seine Strafe ist milde. Wenn beide gegeneinander aussagen, könnten beide streng verurteilt werden. Wenn beide nicht aussagen, weil sie darauf vertrauen, dass der andere sich genauso verhält, dann könnten beide freigelassen werden. Eine Sache dabei war noch entscheidend. Im Gerichtsspiel trafen Teilnehmer aufeinander, die sich kannten oder die sich nicht kannten.
Also ich würde jetzt einfach mal sagen, meinen Freund verpetze ich jetzt eher nicht. Um Fremde mache ich mir vielleicht weniger Sorgen.
Stimmt, das kam in dem Experiment auch raus. Adam hat gegen Birgit öfter nicht ausgesagt, wenn sich beide kannten. Also gegenseitiges Vertrauen hat die Häufigkeit von Kooperation und Nettsein deutlich erhöht. Und in den Fällen, in denen der Angeklagte den anderen Angeklagten nicht kannte, also anonym war, gab es weniger Kooperation. Aber erfolgreicher war die Nettsein-Strategie, denn diejenigen, die Kooperation wählten, wurden am Ende am seltensten bestraft.
Wie praktisch. Und wie können wir das Ganze jetzt auf unsere Trolle im Netz übertragen?
Denkbar wäre, die Menschen über soziale Netzwerke in einem Nettigkeits- und Vertrauenspakt miteinander zu verbinden.
Im nächsten Thema geht es auch um einen Pakt, von dem haben auch alle Beteiligten was.
Ja, wobei die Beteiligten da Erdbeeren sind, Apfelbäume und Hummeln. Im Fachmagazin Scientific Reports schreiben Ökologen, dass Erdbeerpflanzen mehr Früchte abwerfen, wenn sie in der Nähe von Apfelbäumen stehen. Die Apfelbäume ziehen nämlich fleißige Bestäuber an, besonders oft Bienen und Hummeln. Und die gehen dann auch auf die Erdbeeren. Und das kann laut Analyse bis zu 40% mehr Erdbeeren bringen.
Also merken für den Sommer. Und dann freut sich auch der Gärtner. Der hat natürlich das Ziel, mehr zu ernten. Und das mit dem Ziel setzen, das ist ja oft bei uns nicht so das Problem, sie dann auch zu erreichen. Da sieht es dann ein bisschen anders aus. Worin liegt das?
Kanadische Psychologen haben das Scheitern untersucht. Meistens liegt es an der Motivation, sagen sie. Genauer gesagt daran, dass sich unsere Motivation ändert, je näher wir einem Ziel kommen. Also in mehreren Experimenten haben sie festgestellt, dass die meisten Probanden angetrieben werden von der Hoffnung auf Belohnung.
Also Belohnung, was könnte das zum Beispiel sein?
Wenn sie abnehmen wollten zum Beispiel, stellten sich die Testteilnehmer vor, wie sie gerne aussehen würden, oder sie kauften schon Kleidung in einigen Größen zu klein. Aber je näher sie dann ihrem Ziel kamen, desto weniger motivierte die Aussicht, bald in neue Klamotten zu passen.
Das ist ja ärgerlich. Und was war bei denen anders, die ihr Ziel dann schließlich erreicht haben?
Laut der Studie war das Pflichtbewusstsein und Angst, das Erreichte schon zu verlieren. Die Forscher sagen, speziell in Nordamerika seien die Menschen sehr gut darin, sich für ein Ziel zu begeistern und schlecht darin, es auch zu erreichen. Offenbar zieht bei ihnen das Pflichtbewusstsein nicht so stark wie die Aussicht auf Belohnung.
Vielen Dank, Katrin Sielke, war das übers Netzsein als Gewinnerstrategie, Apfelbäume als Erdbeer-Erntestrategie und Pflicht und Angst als Durchhaltestrategien.
Wetter.
Der Tag geht in der Nordwesthälfte Deutschlands meistens freundlich zu Ende. Im Osten und im Süden hängen Wolken. In der Nacht regnet es nur noch direkt an den Alpen. Die Tiefstwerte pendeln sich zwischen 7 und 0 Grad ein. Morgen gibt es dann überall Wolken. Es bleibt aber meistens trocken. Ab und zu kommt dann auch mal die Sonne raus. Maximal 10 bis 18 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.